Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 2. April 2026, verbunden mit unseren allerbesten Osterwünschen. Macht euch keine Sorgen, bald ist Ostern. Jetzt ist eigentlich schon Ostern, beziehungsweise das Osterfest beginnt allmählich. Und in diesem Zusammenhang, ich habe es ja angekündigt, versuche ich hier ein paar dilettierende theologische Erläuterungen aus persönlicher Laiensicht des interessierten Journalisten. Was ist das Bedeutende an Ostern? Worum geht's da eigentlich? Warum ist das etwas Bemerkenswertes und vielleicht auch Sinnvolles für die eigene Lebenshaltung und damit natürlich auch dafür, wie man das Leben gestaltet, verbringt, mit welcher Einstellung man den Dingen gegenübertritt. Also was ist an Ostern passiert? Wir haben die Kreuzigung von Jesus Christus, nach christlicher Auffassung der Sohn Gottes, fleischgewordene Schöpfer. Auch eine Vorstellung, über die man lange diskutiert hat in der Geschichte, sind das unterschiedliche Substanzen, der Sohn Gottes und Gott. Haben wir hier einen Polytheismus, dann kommt ja noch der Heilige Geist dazu. Ich will in diese komplexen theologischen Erörterungen jetzt nicht einsteigen, dazu wäre ich auch gar nicht in der Lage. Also wir haben diesen Sohn Gottes, der von einem römischen Statthalter zu Tode verurteilt wird, und zwar zur schändlichsten Hinrichtungsmethode, die das damalige Römische Reich kannte, nämlich die Kreuzigung, die man aufwieglerischen Sklaven vorbehielt. Beim Spartakusaufstand sind ja Hunderte, vielleicht Tausende von Sklaven an diesen Kreuzen aufgehängt und qualvoll dem Tod anheimgegeben worden. Und so hat man spottend, hinauslachend den König der Juden exekutiert in Jerusalem. Und das Osterfest ist nun die Geschichte einerseits dieser Kreuzigung, dieser Marter, dieser Pein, auch des Zweifels des Gottessohns, der am Kreuz sich fragt, ob er von Gott verlassen worden sei. Und dann aber das Wunder der Auferstehung an Ostern. Der Triumph des Lebens über den Tod. Eine Geschichte, die ja allen physikalischen Gesetzen spottet, eben ein Wunder. Der berühmte Theologe Karl Barth hat von einem realen Geschehen gesprochen, das allerdings nicht mit historischen Mitteln erfasst werden könne, sondern nur im Glauben. Und Karl Barth hat sich intensiv mit dieser Ostergeschichte, mit vielem anderen natürlich auch, auseinandergesetzt. Und ich habe mich etwas von ihm inspirieren lassen und auch diese Gedanken sind dann auch eingeflossen in meine Sendungen. Und was ist das Bemerkenswerte, was ist die Botschaft dieser Geschichte? Und ich kann Ihnen nur versuchen, ein paar wesentliche Merkmale als Inspiration auch zum Weiterdenken anzustoßen. Erstens, hier wird ein Mensch, der eigentlich nichts Unrechtes getan hat, der gekommen ist, um die frohe Botschaft des Glaubens zu predigen, der Kranke geheilt hat, der Jünger um sich versammelt hat, der die weltlichen Autoritäten nicht aufwieglerisch stürzen wollte, sondern der im Gegenteil seinen Anhängern sagte, es gibt eine Trennung zwischen dem, was des Kaisers ist, aber eben auch dem, was des Herrn ist, des Allmächtigen. Das ist natürlich eine potenziell revolutionäre Verkündigung, denn die damaligen Herrscher in der Antike waren der Auffassung, dass sie selber gottgleich waren. Als Jesus lebte, herrschte in Rom Kaiser Augustus, später dann dessen Nachfolger Tiberius. Unter seiner Herrschaft wurde dann ja auch die Kreuzigung vollzogen. Also Gottkönige im Römischen Reich. Vielleicht ist es wichtig, um die Sprengkraft dieser christlichen Geschichte zu verstehen, etwas zurückzublenden in die Antike und in diese religiöse Vorstellung. Die Menschen haben ja immer versucht, sich zu erklären, wie das Universum entstehen konnte, und Geschichten von Gottheiten, die hat es immer gegeben, die begleiten den Menschen, das ist sozusagen eine Urtatsache der menschlichen Existenz. Und diese alten Glaubenssysteme, die waren hoffnungslos mit der Natur verwoben, verwickelt. Und das Wesentliche war, dass diese Götter und vor allem natürlich auch die aus dem griechischen Olymp, aus den griechischen theologischen Vorstellungen zum Teil 1:1 übernommenen römischen Ideen einer Vielgötterei. Es gab da mehrere Götter im Himmel und die sind den Menschen einerseits als rätselhafte Macht gegenübergetreten. Eine Art Superheldenbrigade, auch eine Art Soap-Opera, diese antiken Götterhaine mit all den Charakteren und den Verwicklungen und den Intrigen und auch den Versuchen, immer wieder sich einzumischen in die menschliche Sphäre. Und es gab auch Menschen, die in diese göttliche Sphäre aufsteigen konnten. Das Ganze war also gedanklich, philosophisch sehr stark verwirbelt und ineinandergreifend. Und ein Kerngedanke war natürlich, dass Menschen, vor allem Könige, erfolgreiche Heerführer, die sich dann auch huldigen ließen, zu Göttern werden konnten. Und gegen diese zentrale Anmaßung hat sich die christliche Glaubenslehre gestellt. Zum einen, dass man nur einen Gott, einen Allmächtigen gelten ließ, den Gott im Himmel, und dass der eben die höchste Macht für sich beansprucht und nicht die Götter, die da die Menschen sich ausgedacht haben als Tröster und Verbündete bei ihren Dingen. Und in der christlichen Auffassung, so hat das auch Karl Barth aufgeschrieben, ist die größte Sünde des Menschen, wenn er gottlos lebt. Und gottlos leben heißt, dass er sich einbildet, das Maß aller Dinge zu sein. Und damit natürlich auch sich selber moralisch rechtfertigen zu müssen, beziehungsweise eben in einer von Gott befreiten oder verlassenen oder von einem gar nie existiert habenden Gott sozusagen in einer menschlichen Welt die Regie zu führen. Und gegen diese Anmaßung, die natürlich in der Konsequenz auch fürchterliche Machtmissbräuche produzierte, die dann in der christlichen Sphäre auch nicht gänzlich verschwunden waren. Aber dagegen lehnte sich dieses christliche Verständnis auf, und in der Ostergeschichte bringt sich das, wenn ich Barth richtig verstanden habe, ganz konkret auch zur Anschauung. Denn wir haben es hier mit einem Gott zu tun, der seine Allmacht nicht benutzt, um einen Freispruch zu erwirken, um die Römer von der Landkarte zu wischen oder die Gegner, die ihm das Leben schwer gemacht haben, die ihm die Hölle heiß gemacht haben, diesem Jesus von Nazareth, sondern es handelt sich hier um einen Gott, der sich zum einen in menschlicher Gestalt zeigt, als Baby, als verwundbares Baby auf die Welt gekommen ist, dann als verwundbarer Mensch durchs Leben gewandelt ist und dann am Ende seiner Tage die fürchterlichsten Qualen durchleidet, ohne seine Macht zu benutzen. Ich habe in einer Daily-Sendung das Bild eines Italo-Westerns verwendet, dass dort eben der Held, das sehen Sie in vielen Actionfilmen, irgendwann kommt der Punkt, wo der Superheld seine Kräfte sammelt, wiedergewinnt, nachdem sie meistens irgendwie genommen wurden oder er geschwächt war, und dann zahlt er es den Bösen heim und die Ordnung der Gerechtigkeit wird dann wieder zurechtgerückt. Das sind ja die Geschichten, das sind die Erzählungen, die die Leute lieben, wenn man das an den Kinoeintritten und auch an den Verkaufszahlen der entsprechenden Thriller misst. Aber die christliche Geschichte ist genau das Gegenteil. Also ein Gott, der ohnmächtig wird, der sich seiner ganzen Macht begibt, um nahe bei Menschen zu sein. Der das Martyrium des Menschen, des gottlosen Menschen, der am Kreuz den schlimmsten aller Tode stirbt, sich Gott verlassen fühlt, quasi in den Abgrund des Nichts blickt, von Schmerzen geplagt, diesen Leidensweg, diesen Kreuzesweg, dieses Kreuz, dieses Martyrium, das macht, das nimmt Gott auf sich. Stellvertretend für alle Menschen könnte man argumentieren, die ja bis dahin ohne Gott gelebt haben, die eben dieses Martyrium und das Leben vielleicht auch jetzt sinnbildlich übertragen, als eine derartige zum Teil Strafe empfunden haben. Und plötzlich haben wir hier einen Gott, der das Ganze auf sich nimmt, diese Schmerzen durchleidet am Kreuz, um den Menschen nahe zu sein, in ihrer schwierigsten, schmerzlichsten Stunde, das mitmacht, also wie ein Vater, der sich aufopfert für ein Kind, die Schmerzen auf sich nimmt, aber eben ein Vater, der dann nach erlittener Pein und auch dem physischen Tod von Jesus diesen Triumph des Lebens über den Tod durch die Auferstehung an Ostern vollzieht. Also hier wird ein Urteil vollstreckt über den gottlosen Menschen gewissermaßen, der am Kreuz stirbt. Nun stellvertretend von Gott in Gestalt seines Sohnes. Aber dieser Tod wird dann aufgehoben in der Auferstehung. Und das ist der Triumph des Lebens über das Nichts. Und das ist ja die tröstlichste Botschaft, die man überhaupt nur sich vorstellen kann. Denn damit relativiert sich alles. Damit relativiert sich der Tod. Damit relativiert sich das Kreuz, die Marter, die Folter. Und damit relativieren sich natürlich auch diese menschlichen Verzweiflungsgefühle. Ja, sind wir alleine? Verschwinde ich als Sternenstaub irgendwo in der Unendlichkeit. Und in dieser Geschichte bringt sich eben die fundamental lebensbejahende Botschaft des Christentums zum Ausdruck. Ich kann das jetzt nicht so federnd und leichtfüßig formulieren, wie das vielleicht ein professioneller Theologe in der Lage wäre zu tun. Aber dieses Ereignis, Marter, Kreuzigung, Zweifel, das ist übrigens die Hölle. Also Gott geht durch die Hölle, Gottes Sohn geht durch die Hölle der Zweifel, Vater, hast du mich verlassen? Und das ist für Karl Barth das Sinnbild, das ist sozusagen das, was er unter Hölle versteht. Nicht eine Instanz, in der die Bösen, die auf der Erde gesündigt haben, die eben sich angemaßt haben, die gottlos gelebt haben, die sich an die Stelle Gottes setzen wollten. Wir sprechen ja über die Gutmenschen hier in der Sendung, also die von Gott reden, aber sich selber meinen. Das ist die Sünde. Und die Hölle ist dann der brennende Zweifel, dass tatsächlich die Welt Gott verlassen sein könnte. Und durch diese brennende Hölle, die Hölle des brennenden Zweifels, um es ganz präzis zu formulieren, geht eben Jesus, der verkörperte Schöpfer, aber triumphiert auch über diese Hölle. Und darum ist für Karl Barth eben auch die Hölle am Kreuz besiegt. Für uns ja ein Sinnbild auch des Bösen. Das ist am Kreuz gerichtet, besiegt und dann auch aufgehoben. Du musst nicht einmal vor der Hölle Angst haben, aufgrund dieses österlichen Ereignisses. Da unterscheiden sich dann natürlich verschiedene konfessionelle christliche Auffassungen. Aber ich bin hier bei dieser sehr klaren, dialektischen, fast schroffen Denkungsart von Karl Barth, diesem bedeutenden Basler Theologen, der den Nazis die Stirn bot ohne sich selber für einen Heiligen zu halten. Und das ist eine andere Dimension in dieser Kreuzesbotschaft, die ich sehr faszinierend finde an dieser österlichen Geschichte. Nämlich, dass durch diesen Kreuzestod, durch diese Marter, durch dieses Gericht, das da vollzogen und vollstreckt wird, am Sünder sozusagen, den eben stellvertretend dann Gott gibt. Sonst hätten ja die Menschen an sich, die Gottlosen, an dieses Kreuz genagelt werden müssen. Aber es ist der Stellvertreter sozusagen für die Menschen, der sich durch dieses Höllengeschehen hindurch quält, um eben darüber dann auch zu triumphieren. Und damit ist für Barth eben auch eine fundamentale moralische Botschaft verbunden, dass eben jeder Mensch durch diese Ostergeschichte, den Osterglauben, indem er die Existenz Gottes annimmt, gewissermaßen versöhnt und von Gott geliebt ist. Ich meine, das ist ja das größte Liebeszeugnis, das man abgeben kann, die größte Liebeserklärung eines Gottes an die Menschen, dass er ihre Qual auf sich nimmt und ihnen vorführt, nicht im historischen Sinne, würde Karl Barth sagen, mit Quellen zu erforschen, aber als Glaubenstatsache, dass sie erlöst sind. Ihr müsst euch nicht mehr abstrampeln. Ihr müsst euch nicht moralisch profilieren oder selber nach der Absolution stellen oder euch einbilden, ihr seid Gott und könntet durch eure Taten, eure Werke euch selber zu guten machen. Ihr seid alle ungefähr im gleichen Sumpf, ihr seid im gleichen Boot des Verderbens. Vielleicht in unterschiedlichen Spielarten. Und niemand soll sich einbilden, dass er etwas Besseres ist, als der andere moralisch höher steht. Denn das Böse ist dann nur noch eine Funktion der Möglichkeiten. Und niemand weiß, was er getan hätte, wäre er an der Stelle eines dieser branchenüblichen und bekannten Bösenwichter gewesen. Das gipfelt dann in der sehr provokativen Aussage von Karl Barth, der sich gewandt hat gegen dieses Richteramt des Menschen, der sich da aufschwingt, gegen das als absolut oder sehr böse geltende und sagt, ja, ich bin natürlich viel besser. Ich könnte nie ein Terrorist sein, ich könnte nie ein Kriegsverbrecher sein, ich könnte nie ein, was auch immer Sie da an Abscheulichkeiten aus der Geschichte ausgraben wollen, das ist unmöglich, da bin ich aus ganz anderem Holz geschnitzt. Und das ist laut Barth eine der großen Selbsttäuschungen des Menschen. Wir sind eben alle in dieser Hinsicht aus dem gleichen Holz geschnitzt und auf die Gnade Gottes angewiesen. Und wenn wir glauben, nicht auf diese Gnade angewiesen zu sein, dann leben wir eben gottlos und machen uns zum Maß aller Dinge. Und das wird durch diese Ostergeschichte sowohl dementiert wie auch überwunden. Durch die Stellvertretung des Leidens. Das ist so eine Formulierung, die mir da in den Sinn kommt. Ich habe da ein paar Notizen gemacht, ich überblicke die jetzt, um nichts Wesentliches zu vergessen. Also der Tod an sich verliert seinen Schrecken. Die Verzweiflung verliert ihren Schrecken, weil alles in der Auferstehung gipfelt. Und darum sagt man, macht euch keine Sorgen, bald ist Ostern. Da fallen all diese Leiden von euch ab. Und das ist ja passiert, also dieses Konto ist gewissermaßen gelöscht. Der Allmächtige hat das auf sich genommen und der Mensch wird dadurch befreit, aber er muss auch demütig bleiben, denn er weiß, ich darf mir nie sicher sein, wenn ich glaube, ich sei jetzt da moralisch auf der ganz klaren und großen Linie, dann liege ich vermutlich sehr, sehr falsch. Es gibt nun keinen Ort der Verzweiflung mehr, an dem Gott nicht auch schon war. Das ist ein Gedanke. Gott will dem Menschen so nah sein, dass er dessen schlimmste Erfahrung, das Leiden, die Gottverlassenheit und den Tod teilt. Eine größere Liebe wird es nicht. Gott wird ohnmächtig, um den Menschen nahe zu sein. Gott selbst ist Mensch geworden, um unsere Not an sich zu ziehen. Das sind doch hochinteressante Gedanken, meine Damen und Herren. Und da kommt man vielleicht auch langsam dahinter, warum das so eine Macht entfalten konnte. Natürlich dieses christliche Sendungsbewusstsein, dieser Rausch des Positiven, des Lebensbejahenden, dieses Evangelium des Triumphs, des Lebens über das Nichts, über den Tod, das hat natürlich da ein paar Leute auch in ungesunder Art und Weise beflügelt und überflügelt, sodass sie am Ende der Meinung waren, man müsse diese Frohbotschaft allen Ungläubigen mit dem Gebetsbuch in der Hand, mit der Bibel einprügeln, ihnen den Schädel einschlagen mit all diesen guten Botschaften und Absichten. Also da kippt dann natürlich genau wieder dieses Gutmenschentum, das Barth anspricht, ohne diesen Begriff zu verwenden, den gab es glaube ich noch nicht damals, dann kippt das natürlich in sein Gegenteil. Und hier liegt auch die Gefahr der Religionen, muss man auch sehen, dass natürlich Religionen auch mächtige Drogen sind. Und darum ist es auch wichtig, sich theologisch damit auseinanderzusetzen, um diesen Denkfallen zu entgehen. Es wäre natürlich interessant an dieser Stelle jetzt, aber da sind andere berufener als ich, einen theologischen Vergleich zu machen zwischen dem, was im Nahen Osten, auch in der arabisch-iranischen Welt gepredigt wird, und wenn man das kontrastiert mit diesen Religionsvorstellungen, aber es gab auch in der westlichen Welt natürlich ganz andere. Diese Kreuzrittermentalität, Gott will es so, ist gewissermaßen deckungsgleich mit dem, was die Islamisten heute tun, wenn sie sich da als Vollstrecker eines Heilsplans des Allmächtigen sehen, wenn sie sich das einbilden. Also, Erlösung, die in dieser Ostergeschichte versinnbildlicht wird, ist der wirksame Wechsel der Herrschaft über den Menschen weg von der Macht des Todes und der Sünde, also der gottverlassenen, gottvergessenen, gottlosen Welt, hin zur lebensbejahenden Gnade Gottes. Ein Freispruch für die Menschen, ein Freispruch für den Menschen. Wir müssen nicht mehr um die Liebe der Götter oder eben Gottes kämpfen, wie man das in der Antike getan hat. Dieser Wettbewerb, dieses permanente, perfektionistische, überschießende Drängen, dieser Perfektionismus, dieses Strebertum in religiöser, in metaphysischer Hinsicht, das ist mit dem Christentum ad acta gelegt worden. Ob du der Reichste bist oder der Ärmste, ob du ein Bösewicht, ein Verbrecher bist, ein Übeltäter, ein ganz schlimmer Kerl, du bist aufgehoben in der Liebe Gottes, auch wenn du das gar nicht verdient hast, nichts dazu getan hast. Übung abbrechen, da musst du gar nicht mehr probieren. Aber in Demut anerkennen, dass du nicht das Maß aller Dinge bist und vermutlich von einem Irrtum zum anderen rennst. Du darfst sein, du musst nicht mehr kämpfen, um wertvoll zu sein. Du musst keine Angst mehr haben vor dem moralischen Scheitern oder dem physischen Tod. Gott hat das für mich erledigt, die Welt ist versöhnt, ich bin frei. Das ist die Geschichte, das ist die Theologie, wie ich sie hier verstehe, wie ich sie mir auch etwas notiert habe, am Beispiel, am Vorbild von Karl Barth, der übrigens auch ein glänzender, heiterer Formulierer und Autor war. Man erkennt, dass man nicht besser ist, sondern nur bewahrter, und man staunt über eine Gnade, die so tief reicht, dass sie selbst dort noch greift, wo wir menschlich nur noch Abscheu empfinden. Ja, ich habe das mal mit einem Theologen, der noch bei Karl Barth studiert hat, besprochen, habe gefragt, ja, kommen denn die Genghis Khan, Stalin, Lenin, wie sie alle heißen, Hitler, kommen die denn in den Himmel? Sicher nicht. Hat er mich ganz verwundert angeschaut und gesagt, ja, aber selbstverständlich, was meinen Sie denn? Halten Sie sich denn für so etwas Besseres als die? Natürlich sind die auch angenommen. Und die Hölle eben in der Verständigung und im Verständnis von Karl Barth ist etwas ganz anderes. Das ist der brennende Zweifel des Sünders, der eben sich in einer gottlosen Welt glaubt. Und darum ist natürlich diese Theologie eines Karl Barth, das ist ja auch vorgeworfen worden, eine Theologie gewissermaßen der Allversöhnung. Also die Auserwähltheit, die Prädestination, wie man im Protestantismus sagt, die besteht eigentlich darin, dass sie auf die Welt kommen. Das ist die Auswahl. Und durch diese österliche Prozedur, durch diesen Vorgang, ist eben das Bestreben, hier quasi durch Taten, durch Werke, sich vor Gott selber rechtfertigen zu wollen, ihn gewissermaßen auch zu bestechen, dass er durch meine Vorbildlichkeit, durch meine Vortrefflichkeit, ich stehe ihm ja schon einen halben Meter näher, weil ich so gut bin, ihn damit zu bestechen, um so quasi eine Abkürzung in den Himmel zu finden. Und da sagt Karl Barth, nein, nein, das ist die reine Anmaßung. Und die Menschen benutzen dann das Böse, um sich selber aufzuwerten, und das darf man nicht tun. Und das ist die Botschaft letztlich, dass alles schließt sich hier ein in dieser österlichen Erzählung, die ich hier versucht habe, in den für mich zumindest relevanten Facetten nachzuerzählen. Aber bitte, das sind natürlich immer ganz schwierige Manöver, wenn man da als Journalist, als ja, philosophieinteressierter Hobbytheologe gewissermaßen sich in diese Gedankengänge hinein verirrt. Ich finde es aber auch interessant für alle, die ja skeptisch sind, zu Recht gegenüber Religion. Ich finde den Begriff Religion übrigens sehr, sehr fragwürdig, weil Religion kommt ja von Bindung und damit vielleicht auch verbunden die Vorstellung, dass man da eben eine Standleitung habe. Aber das ist genau der falsche Weg gemäß Barth. Nicht wir können verfügen über diese höchste Mächte, über diese höchsten Mächte, wie die römischen Kaiser, die angetreten sind und gesagt haben, der Gott, der stützt unsere Waffen, der ist auf unserer Seite, und man hat dann entsprechend den Vogelflug gemessen oder die Innereien der Tiere, die man geschlachtet hat, der Opfer, um sich im Bund mit diesen Mächten zu sehen. Nein, die Botschaft von Barth ist die, dass wir keinerlei Verfügungsmacht haben über den Allmächtigen, sonst wäre er ja gar nicht mehr allmächtig. Wenn wir ihn da beeinflussen könnten, durch unsere angebliche Supergutheit, durch unsere Vortrefflichkeit, die eben nicht zählt in dieser österlichen Betrachtung, wir bleiben auf Gottes Gnade angewiesen, wir können uns nicht selber begnadigen, alles ist Gottes Gnade. Und das ist eine ganz neue Vorstellung. Also wir können nicht da oben Gott als Werkzeug unserer Interessenzwecke entfremden, aber wir können, wenn wir an diese Geschichte glauben, wenn wir sie annehmen, wenn wir diesen Glauben annehmen, dieses Vertrauen, können wir uns entspannen und können uns getragen und geliebt fühlen in einer fundamentalen Art und Weise. Das ist hier die Barth'sche theologische Darstellung, so wie ich sie verstehe, wie ich sie empfinde. Man könnte vielleicht überspitzt noch hinzufügen, in der Vorstellung von Barth ist es gar nicht so wichtig, ob ich an Gott glaube, den ich weiß, dank dieser Ostertatsache, diesem tatsächlichen Wunder, diesem Geschehen, weiß ich, dass er an mich glaubt. Und so kann ich mich getragen fühlen. Das ist gewissermaßen die reformierte Lehre, die sich unterscheidet natürlich vom katholischen Glauben, der hier in wesentlichen Nuancen anders sich gestaltet. Karl Barth hat das aber eben auch in solchen Bildern dann beschrieben, dass das Verhältnis Gott und Mensch, das ist wie die Tangente zum Kreis, das ist, kommt sich unendlich nahe, aber es gibt keine Möglichkeit von uns da rüberzugreifen und eben entsprechend sich da den lieben Gott vor den Karren zu spannen und eben von Gott zu reden und sich selber zu meinen. Ja, meine Damen und Herren, das ein kleiner Exkurs zu Ostern. Bitte schreiben Sie mir und auch die Theologen unter Ihnen, die zugehört haben, bin immer wieder angewiesen auf entsprechende Nachhilfe. Philosophisch hochinteressant, in diese Grundlagen unserer Kultur, unserer Lebenseinstellung einzusteigen und mit Karl Barth eben auch vor der Gefahr der Religion zu warnen. Vom Missbrauch der Religion. Und die hat es natürlich auch in der christlichen Sphäre, in der protestantischen Sphäre ganz besonders gegeben. Da haben wir natürlich auch diese Protestantisten, in Anlehnung an das Wort Islamisten, mit dem ganz großen Schwert in der Hand aufgebrochen sind, um anderen den guten Glauben einzuprügeln, in den Schädel hineinzuschlagen. Und wenn du es nicht begreifen willst, dann benutze ich Gewalt. Und so kann man natürlich diese österliche Geschichte auch lesen als Versöhnungsbotschaft, als Triumph eben des Lebens über den Tod, über das Nichts, aber auch als Mahnung und als Provokation, dass sich niemand einbilden darf, etwas Besseres zu sein, selbst als Figuren, auf die wir völlig zu Recht mit größter Abscheu und persönlichem Widerwillen blicken. Und auch das hat eine sehr entspannende Art, wenn man nicht immer einsteigen muss in diese feindseligen Debatten, in diese Moralismusdebatten. Und darum ist natürlich heute unsere Welt mit diesem Moralismus, vor allem auch in Deutschland, aber auch in der Schweiz, wo sich die Lager gegenüberstehen, zum Teil gar nicht mehr miteinander reden, weil man sagt, ja, das ist sowieso der Hinterletzte, mit dem darf ich mich gar nicht mehr an einen Tisch setzen. Das ist wie ein Leprakranker, da könnte ich mich anstecken. Das ist alles Ausdruck dessen, was Karl Barth als eine gottlose Welt bezeichnet hätte. Das sind genau diese sündigen Vorstellungen. Ich verwende das jetzt ohne Moralismus. Das falsche Denken ist die falsche Theologie, dass man sich für was Besseres hält. Nein, mit dem kann ich nicht reden. Nein, mit dem darf man doch nicht reden. Ich bin etwas Besseres, ich stehe moralisch höher. Das ist eine große Gefahr. Und darum ist eben diese Ostergeschichte und diese Osterbotschaft alles andere als ein rein abstraktes oder historisches Thema, sondern das ist von größter Brisanz und Aktualität, weil es natürlich auch unser Denken, unseren Umgang mit ganz wesentlichen tagespolitischen Fragen berührt. Setze ich mich ernsthaft mit dem anderen auseinander? Oder lehne ich mich da zurück, begebe ich mich auf den bequemen Hochsitz meiner moralischen Überheblichkeit? Oder aber gehe ich davon aus, dass wir alle im gleichen Sumpf sitzen, aus gleichem Holz geschnitzt sind in dieser Hinsicht und setze ich mich mit der Sache auseinander, mit der anderen Person, versuche ich sie so zu widerlegen und nicht indem ich sie moralisch abwerte. Und deshalb ist diese Botschaft zu Ostern von einer unglaublichen Aktualität, meine Damen und Herren. Und für mich eben auch in meiner Arbeit hoffentlich handlungsleitend, ohne aber in diesen frömmlerischen Sound zu geraten. Nichts gegen die Frommen, aber die Frömmler, das sind eben die, die von Gott reden und sich selber meinen, eben nicht diesen Moralismus dann selber zu pachten. Und man steckt schnell in diese Falle drin. Ich bin sicherlich auch ein Moralist und einer, der da moralisiert und sich einbildet, der tue das nicht. Ist immer wieder die Gefahr, man muss sich da immer wieder selber eine Ohrfeige geben oder einen Kübel Wasser, einen Kübel glasklaren Karl Bartschen, Eiskübel, diese Flüssigkeit sich da sozusagen aufweckend zuführen. Und darüber spreche ich und darüber schreibe ich auch in der Neuen Weltwoche in meinem Editorial. Einem fiktiven Interview mit dem großen Theologen, mit dem Geist des großen Theologen hier in meinem Büro. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen. Es bleibt mir nur noch einen letzten Satz zu sagen, falls mir noch jemand zuhört. Ich wünsche Ihnen allen wunderschöne Ostern, frohe Ostern und aufs Wesentliche heruntergedampft. All das, was ich gesagt habe, lässt sich zusammenfassen in einem Satz. Macht euch keine Sorgen, bald ist Ostern. Freut euch des Geschenks des Lebens, macht das Beste daraus, bildet euch nicht ein, etwas Besseres zu sein als der andere, setzt euch mit ihm auseinander und entwickelt Verständnis. Der andere kann sich ja irren, genauso wie ich mich irren kann. Und gemeinsam finden wir vielleicht heraus, wie wir es beide besser machen können. Und jetzt frage ich Sie, ist nicht genau der Mangel an dieser Einstellung das größte Problem, das wir heute haben in Europa, in der Schweiz, aber auch in vielen anderen Ländern, wo sich die Leute verbarrikadiert haben in ihren moralischen Anmaßungen, in ihren fixen Vorstellungen und man hat die Fähigkeit verloren, aus diesem Panzer, den man sich selber angelegt hat, auszubrechen, um wieder auf den anderen Menschen zuzugehen, um Verständnis zu entwickeln. Das heißt nicht, das zu bejahen, was er macht oder sich zu eigen zu machen. Man kann den anderen auch an den Punkt bringen, wo er seine Widersprüche einsieht. Und manchmal, da geben wir uns auch keine Illusionen hin, dann kommt es halt zum Streit, dann kommt es zum Krieg, wenn man nicht hören will. Das hat es in der Geschichte immer wieder gegeben, dass diese Verpanzerungen des Denkens am Schluss zu realen Gewalttätigkeiten auf Schlachtfeldern geführt haben. Und es brauchte dann die Erschöpfung, diese gewaltsame Einsicht, diese Höllenerfahrung, bis dann diese Einsicht, die im Grunde beschlossen und eingefasst ist in dieser Ostergeschichte, die Menschen wieder ereilt hat. Jetzt aber schöne Ostern, ein frohes Fest, Ihnen alles Gute und ich freue mich auf unser Wiedersehen. Befreit und entlastet in Demut ab nächster Woche. Bis dann und vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Feedback und für Ihre wohlwollende, auch nicht wohlwollende Kritik, aber Auseinandersetzung im Geist der Sachlichkeit und anhand der Maßstäbe, die wir hier Ihnen dargelegt haben. Nein, schreiben Sie mir, ich freue mich und ich versuche das nach Kräften einzubauen in unser Gespräch, das wir da führen in diesen Sendungen. Bis bald.